Ich mache jetzt eine Einführung in das Thema von heute, auch ein bisschen so, dass ihr das auch versteht, warum dieses Thema. Und zwar habe ich mich ja vorbereitet, schon bevor wir ins Palatina gehen, für die Predigt von heute, die war bereit, dass ich, weil wir doch bis am Freitag blieben, dann da nicht in Druck komme und unsere Beamer-Leute das auch noch zur gegebenen Zeit haben, was jetzt nicht der Fall war, aber danke vielmal. Und zwar ist das folgendermaßen gegangen. Wir waren ja am Palatina 2 Wochen in unserem Seelsorge-Intensivseminaren und es war wirklich ganz, ganz wunderbar, was Gott getan hat. In der ersten Woche hatten wir 5 Bekehrungen und auch Heilungen, Befreiungen, auch in der zweiten Woche. Und am letzten Sonntag am Morgen früh ging ich ins Gebetshaus, dort ins Gebetshäusli, dort im Palatina, das ist ziemlich weit oben, und habe dort gebetet, auch für den Gottesdienst hier im Saal in der Heilsarmee, fürs Palatina auch, aber ganz besonders für hier, für den Sonntagsgottesdienst, also letzten Sonntag. Und als ich zum Gebet war, sah ich eine schwarze Decke hier im Saal, über den ganzen Saal hinweg, eine schwarze Decke. Und es hat mich damals nicht so interessiert, was das ist, komischerweise, denn es kam dann auch gleichzeitig dieser ganz starke Impuls, dass ich nicht die Predigt nehmen muss, die ich vorbereitet habe, sondern eine neue schreiben muss, mit dem Thema, das ganz speziell ist, und ich muss euch sagen, ich habe mich nicht um dieses Thema gerissen, ich hätte das andere lieber gehabt. Und das Thema heißt Selbstmord, solche Gedanken müssen nicht das Ende sein. Und ich habe mich dann da durchgerungen, Ja zu sagen. Und etwa am Mittwochmorgen, auch als ich früh im Gebet war, da nahm ich mir Zeit, um Gott zu fragen, was ist diese Decke? Und er hat mir dann gezeigt, ganz klar, dass wenn wir da Seelsorge machen, Einzelseelsorge mit Menschen, dann ist es immer wichtig, dass man sich nachher löst von dem, was man gehört, gespürt, gesehen hat, dass man das bricht, dass man sich auch reinigt von Gehörtem. Und es ist mir dann aufgegangen, dass ich das, wir, glaube ich, insgesamt, was das Gebäude anbetrifft, nicht gemacht haben. Auch nicht im Saal hier. Wir haben ja jeden Sonntag Heilungsgottesdienst, wir haben Befreiungsgottesdienste da, wir haben unter der Woche sehr viel Heilung, Befreiung, auch mit Seelsorge und so weiter. Und dann wurde mir bewusst, diese schwarze Decke sind all diese Dinge, die wie da kleben geblieben sind, geistlich. Weil wir nicht gebetet haben um Reinigung des Gebäudes. Und ich habe Buße getan für das. Wir haben dann im Palatin an einem Abendveranstaltung, es waren etwa 70 bis 80 Leute da, haben wir das gelöst, diese Decke, vom Palatine aus hier. Was auf Erden gelöst ist, ist im Himmel gelöst. Und wir glauben, dass es freigesetzt ist und ich werde auch in Zukunft Acht geben, dass wenn wir Dienste haben, wir da auch immer wieder um Befreiung, um Heilung beten, auch für das Gebäude selber. Und das ist mir tief hereingegangen. Und warum ist dann der Selbstmord, solche Gedanken müssen nicht das Ende sein? Es wurde mir bewusst, wenn wir diese Reinigung nicht haben, dann werden auch da schwere Nöte und Sorgen, vielleicht auch Mächte, Gewalten wieder im geistlichen Bereich stecken bleiben. Biblisch ist das schwierig zu erklären. Ich sagte Gott, was ist das, wie geht das biblisch auf? Und er sagte mir, von diesem ganzen Kapitel über Häuser, Reinigung von diesem Kapitel Aussatz an Häusern. Ich werde einen Aussatz entstehen lassen. Also Jesus kann das entstehen lassen, wenn wir nicht Sorge tragen. Und auch immer wieder auch um Reinigung des Gebäudes bitten, denn da gehen sehr, sehr viele Mächte und Kräfte doch immer wieder auch aus. Und ich merke das selber, wenn ich mich nicht schütze, dass das nicht gut ist. Und das ist auch mit den Gebäuden so. Also wir werden heute dieses Thema haben und wir werden einige Zeugnisse haben zu diesem Thema. Und jetzt wollen wir als Start ein Zeugnis per Video sehen. Die Person, die das Zeugnis gibt, konnte nicht da sein und sie war bereit, das per Video zu geben. Danke vielmals für die Einspielung jetzt.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich mit euch heute mein Zeugnis teilen darf, wie Jesus mich von meinen Selbstmordgedanken und Depressionen befreit hat. Und ja, ich bin Deborah Willi und teile jetzt etwas aus meinem Leben. Ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen in einer christlichen Familie und hatte Jesus sehr früh schon kennen und lieben gelernt. Es gab dann ein Ereignis in meiner Familie, wo mein Vater sagte, er will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und das zerbrach meine Familie. Und zuvor war meine Familie wie meine sichere Burg, mein Halt, dort, wo ich Liebe habe, Geborgenheit. Und das brach auf einmal zusammen. Und dort brach auch eine Welt für mich zusammen. Ich habe in der Schule lief es auch nicht gut. Also ich hatte kaum Kollegen, Freunde, weil ich immer von Jesus erzählt habe. Zuvor war mir das egal, aber als meine Familie zusammenbrach, war es nicht mehr egal. Und ja, ich war dann plötzlich ziemlich einsam. Und in dieser Zeit habe ich einen sehr starken Hass entwickelt gegen das Leben, gegen die Situation, gegen mich selbst, vor allem gegen mich selbst. Und da kamen auch die ersten Gedanken, dass ich nicht mehr sein will. Ich sah keinen Sinn mehr im Leben. Ich hatte eine Hoffnungslosigkeit in mir, einen tiefen Schmerz in mir. Und ja, habe mir auch Gedanken gemacht, konkret, wie ich mir das Leben nehmen kann. Ich kann mich an 3 Situationen erinnern, wo ich kurz davor war, mir das Leben zu nehmen. Aber Gedanken wie, wer würde dich danach finden? Und ich wusste, es war meine Familie. Und ich wusste, ich würde ihnen einen großen Schmerz damit anfügen oder zufügen. Und das wollte ich nie. Ich wollte nie jemandem schaden. Und solche Gedanken oder anderen haben mich immer davon abgehalten, mir das Leben zu nehmen. Aber für mich kam immer eine größere Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit in mir hoch, weil für mich war das Leben nehmen eine Lösung für mein Problem, für meine Trauer, für den Schmerz, den ich in mir drin hatte oder auch für das, dass ich keine Gefühle mehr wirklich haben konnte. Diese negativen Gefühle waren vielleicht da, aber ich konnte keine Freude oder kein Mitleid oder nicht mehr wirklich Liebe empfinden. Und ich merkte, nein, das ist nicht die Lösung. Das ist leider nicht die Lösung. Und wie sollte ich jetzt noch leben oder weiterleben? Das ist ja kein Leben. Und mit dieser Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ging ich sehr lange durchs Leben. Erst in 2018 dann habe ich eine Predigt gehört, wo das Evangelium und die Wiedergeburt genau erklärt wurden. Und als ich das hörte, sprang das erste Mal seit langem wieder so ein richtiger Funken in mir an. Ein Funken Hoffnung, ein Funken Freude, dass ich wirklich frei und erlöst sein könnte, dass ich ein neues Leben haben kann und ein anderes Leben, wie ich es jetzt habe. Und ja, ich wusste, das will ich, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich fühlte mich wie ein Zombie, inwendig tot, aber ich lebe trotzdem. Und deswegen wusste ich, hey, ich gebe lieber mein Leben Jesus hin, ganz hin, und er kann es richtig gebrauchen oder sinnvoll nutzen. Und dann ging ich in die City Church, weil meine Mutter dazu mal oder zu dieser Zeit in die City Church ging. Und dort ließ ich mich begleiten in die Wiedergeburt und ja, habe dann bei der Taufe wirklich erlebt, dass es finstere Mächte gibt. Ich habe gemerkt, als ich unter Wasser war und wieder hochgekommen ist, habe ich angefangen zu schreien. Und ich merkte, hey, ich will gar nicht schreien, das bin gar nicht ich, das schreit, wo in mir schreit. Und gleichzeitig habe ich eine Hand gespürt, die mich am Hals gepackt hat, gewürgt hat und versucht hat, unter Wasser zu drücken. Gleichzeitig auch noch habe ich gespürt, wie eine Hand mir versucht, das Herz zu zerdrücken. diesem Moment, ich war total schockiert, hat dann jemand den Eindruck, das ist der Geist vom Tod. Und sie haben den weggewiesen und ist gegangen, für immer. Also seitdem bin ich frei von Selbstmordgedanken, von Depressionen, von... Ja, ich habe eine Hoffnung, ich habe ein Ziel im Leben und Jesus ist jetzt meine Stütze, er ist meine sichere Burg und er ist die Quelle von meiner Freude. Und das Schöne ist, ich habe wirklich ein ganz neues Leben wieder gewonnen. Ich kann mich nicht mehr identifizieren mit dieser Deborah, die ich da zumal war und diese Gedanken hatte. Wenn ich euch das jetzt erzähle, denke ich so, das war ich. Also ich bin völlig neu geworden und das kann nur Jesus. Und ich möchte euch mit dem Hoffnung machen und wissen, hey, wenn er mich befreit hat, kann er auch dich befreien. Egal, was du durchmachst und wo du stehst. Ja, das war mein Zeugnis und ich danke euch, dass ich es mit euch teilen durfte. Ciao zusammen.
Und wir lesen jetzt das Beispiel von Elia. Allein wanderte er, Elia, einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du's den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. 1. Könige 19, 4 bis 8. Jetzt dürfen wir das erste Zeugnis hören von Ruth Schulze. Großes Mitgefühl Gottes für alle Verzweifelten, das ist dann der erste Punkt dieser Predigt.
Hallo zusammen. Ich habe nie gelernt, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und dann kamen sie geballt an die Tagesoberfläche. Als Teenager begann ich mit dem Rauchen und das half mir dann, die Gefühle schön unten zu halten. Ich rauchte so circa 15 Jahre und dann gelang es mir aufzuhören, was eine große Gnade war, weil ich sehr süchtig war. Aber dann konnte ich mit den Situationen, mit den Gefühlen gar nicht mehr umgehen. Ich bin von einem Extrem ins andere gefallen, habe sehr viel und sehr schnell geweint. Das würde ich auch jetzt am liebsten tun, weil die Emotionen sehr stark sind. Wenn ich nämlich emotional am Ende war und jetzt bin ich wirklich auch am Anschlag. Ich war wie so ein Spielball der Gefühle hin und her und rauf und runter. Und ich war sehr schnell völlig aufgelöst. 1996 habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Aber das Gefühlschaos war nicht weg. Zu dem Gefühlschaos und der emotionalen Überforderung kamen dann auch noch Selbstmordgedanken. Und das machte mir große Angst, weil das wollte ich ja nicht. Ich bin heute überzeugt, dass Jesus Christus mich von diesen Ausübungen abgehalten hat. Als ich damals zu meinem Hausarzt ging und ihm von meinem Selbstmordgedanken erzählte, schickte er mich sofort zum Psychiater. Ich machte dann eine 8-wöchige Kur und danach Einzeltherapie. Meine Seelsorgerin damals empfahl mir, einen Befreiungsdienst in Anspruch zu nehmen. Da wusste ich noch nichts von diesem Ort hier. Ich ging dorthin und wurde tatsächlich auch befreit, und zwar von einem Angstgeist. Dadurch veränderte ich mich und das nahm auch mein Umfeld wahr. Dann kam es zu einer Situation, als unser erster Hund starb und ich ihn ins Krematorium fuhr, war ich emotional so überfordert mit meinen Gefühlen, dass es auf der Heimfahrt zum Gedanken kam, fahr doch einfach an den Baum. Der Gedanke erschreckte mich so sehr, dass ich anhielt und mir eine kurze Pause nahm. Es kam noch einmal zu einer emotionalen Überforderung mit Selbstmordgedanke. Um so großen Schmerz nicht aushalten zu müssen, kam bei mir öfters der Gedanke, Selbstmord als Ausweg aus dem Schmerz, aus der Überforderung. Durch das Aufarbeiten meiner Vergangenheit und auch innerer Heilung, Befreiungsdienst hier in der Gemeinde, kann ich heute meine Gefühle und falsche Gedanken erkennen. Und darüber bin ich sehr froh. Es kommt nicht mehr zu dieser emotionalen Überforderung, woraus ich dann Selbstmordgedanken habe. Heute ist mein einziger Ausweg, einzig und allein Jesus Christus. Er gibt mir Sicherheit. Nicht meine Gefühle leiten mich, sondern die Gedanken über die Wahrheit, die Gott über mich spricht. Ich bin angenommen und geliebt. Ich bin sicher und bin wertvoll durch die Gnade von Gott.
Amen. Halleluja. Amen. Unser Herr Jesus, unser dreieiniger Gott, hat Mitgefühl mit allen Menschen, die am Leben verzweifeln. Er ist der, der das Leben gibt und erhalten will. Er hat ein großes und starkes Erbarmen mit denen, die am Leben verzweifeln. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Jesaja 42, 3. Die Bibel gibt uns wunderbare Verheißungen, dass Gott auch bei uns ist, wenn wir durch dunkle Täler gehen. Zum Beispiel Psalm 23, 4. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Der zweite Punkt, ein sehr, sehr schwieriger Punkt, denke ich, ist ein Selbstmörder in Ewigkeit verloren. Viele Kirchen und auch viele Christen sprechen Selbstmördern das ewige Leben ab, weil sie das sechste Gebot, du sollst nicht töten, übertreten haben, ohne hinterher diese Sünde bereuen zu können. Diese Haltung ist auch heute noch an vielen Orten präsent. Sie wirft aber ein fragwürdiges Licht auch auf unseren Herrn und Erlöser. Wenn ein gläubiger, wiedergeborener Christ dement oder geisteskrank wird oder wenn eine Depression sein Urteilsvermögen trübt und durcheinander bringt, kann es sein, dass er Dinge tut, die er unter anderen Umständen nie gewollt oder getan hätte. Die Frage ist, wird Gott diese Person dann nur nach ihrer letzten Tat beurteilen und nicht nach ihrer Glaubenshaltung, welche sie in gesundem Zustand in ihrem Leben eingenommen hat? Ich bin überzeugt, dass ein wiedergeborener Christ das ewige Leben haben wird, auch wenn er aus den oben genannten Gründen Selbstmord verübt hat. Wir haben das auch erlebt, ein ganz lieber Freund vor vielen Jahren, der mit uns auch viel unterwegs war im Missionsdienst. Er hat immer gesagt, das ganze Jahr ist Weihnacht, gell, das ganze Jahr. Er war ganz ein tiefgläubiger Mann und er kam dann auch in so eine Umnachtung hinein und er hat sich dann auch selber umgebracht. Er ging vor den Zug und es war wirklich sehr brutal. Ich war auch an dieser Abdankung. Aber ich bin überzeugt, wenn jemand wiedergeboren ist und so eine Tat vollzieht, Gott ist sehr gnädig und er wird diese Person nicht verloren gehen lassen. Sie wird auch das ewige Leben haben. Da bin ich auch für meinen Freund, bin ich sehr, sehr gewiss, dass das so ist. Wenn Menschen einen Selbstmordversuch überleben, sprechen sie oft darüber, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Der Suizidversuch war eine Folge eines momentanen Zustandes. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, da dürfen wir ein Zeugnis von Jakob Wampfler hören. Gott ist derjenige, der das Leben gibt und es erhält.
Liebe Freunde, in meiner und Sophies Verwandtschaft herrschte ein Suizidgeist. Und nachdem Sophies Vater aus dem Leben geschieden war und sie jahrzehntelang darunter leiden musste, nachdem meine jüngste Cousine sich unter den Zug geworfen hat, nachdem ein Onkel von mir im schwersten Alkoholrausch sich im Kuhstall aufgehängt hatte und nachdem ich dreimal versuchte, mich umzubringen, haben wir dann Befreiungsgebet in Anspruch genommen und diesen Suizidgeist im heiligen Namen Jesu gebunden und das Blut zwischen uns und diesen Geist gestellt und seither ist Ruhe. Beim dritten Suizid, den ich versuchte, nachdem es zweimal nicht geklappt hatte, war ich in Bern in einem kleinen Bistro, vollgepumpt mit Gift und hatte alles minutiös vorbereitet, wollte dann in die Toilettenkabine mich einsperren und dachte, nach 3 Stunden, wenn sie dann reinigen kommen, bin ich sicher tot, endlich tot. Und da saß ich dann noch so am Tischchen, aber ich wäre nicht mehr fähig gewesen, bis zur Toilette zu gehen. Auf einmal ruft eine Stimme mein Vorname, Jakob. Und es war niemand dort, den ich gekannt hätte. Und ich rutschte vom Stuhl und war dann bewusstlos. Als ich bewusstlos war, kam dieselbe Stimme wieder, die vorher meinen Vornamen gerufen hat, und stellte mir 3 Fragen. Die erste war, warum führst du ein solches Leben? Die zweite war, warum hast du jetzt das getan? Die dritte war, hast du das Recht, das Leben, das ich dir geschenkt habe, gewaltsam wegzuschmeißen? Und dann hat er noch gesagt, ich gebe dir jetzt noch einmal eine Chance und jetzt ergreif diese, sonst könnte es sein, dass es eines Tages zu spät ist. Und dann wechselte das immer so, die 3 Fragen und das mit der Chance. Und irgendwann öffneten sich meine Augen und der Arzt kam an mein Bett und sagte, Herr Wampfler, sind Sie doch wieder erwacht. Wir hätten nicht mehr gewagt, das zu glauben. Sie sind hier auf der Intensivstation. Sie waren jetzt 1 Woche lang im Koma. Und wissen Sie, der Giftcocktail, den Sie geschluckt haben, hätte gereicht, um 2 Menschen umzubringen. und Sie haben das überlebt. Denken Sie doch bitte darüber nach. Und dann schlief ich wieder ein und beim zweiten Mal, als ich dann erwachte, war ich schon etwas klarer. Und dann wurde ganz viel neu. Und vor allem von diesem Tag an bis heute hatte ich nie mehr einen Suizidgedanken oder eine Todessehnsucht. Junge Leute haben mir manchmal gesagt, das war ja logisch, dass du Stimmen hörst, wenn deine Birne voll Gift ist. Das hat mit Jesus nichts zu tun, das sind Drogenstimmen. Da sagte ich, erstens sagen Drogenstimmen nie, ich gebe dir noch eine Chance. Und zweitens war von diesem Tag an fertig mit solchen Gedanken. Was ist das für ein Heiland, der sogar bis quasi über die Todeslinie hinübergeht und jemand zurückholt? Was ist das für ein Heiland? Er will das Leben. Und heute darf ich jeden Tag voller Dankbarkeit sagen, es ist so schön, dass ich leben darf. Alle Ehre dem Lamm.
Amen. Gott ist derjenige, der das Leben gibt und es erhält. Er soll auch bestimmen, wann unser Leben zu Ende ist und nicht wir selbst. Wir dürfen aber die feste Zuversicht gewinnen, dass unser Herr Jesus noch etwas mit unserem Leben vorhat und uns einen neuen und tiefen Lebenssinn schenken möchte. Aus diesem Grund bin ich auch gegen aktive Sterbehilfe von Sterbehilfeorganisationen. Ich sehe da eine große Gefahr, dass eine Kultur des Sterbens und nicht des Lebens geschaffen wird. Noch einmal, Gott ist derjenige, der das Leben gibt und es erhält. Er soll auch bestimmen, wann unser Leben zu Ende ist und nicht wir selbst. Wir sollten alle Hilfsmöglichkeiten ausschöpfen, wenn wir in schwierigen Lagen sind. Wenn wir aber in Situationen kommen, in denen wir dem Tod wünschen, dürfen wir Gott um Hilfe anrufen, damit er uns Kraft und Lebensmut schenkt. Gottes Liebe gilt uns auch dann, wenn es uns schlecht geht oder wir krank werden. Wir bleiben seine Kinder. Solange wir uns nicht durch eine bewusste Entscheidung von ihm abwenden, wie das im Römer 8, 31 bis 39 oder 1. Johannes 5, 12 bis 13 steht. Außerdem ist es wichtig, alle vorhandenen menschlichen Möglichkeiten und Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel das ärztliche Angebot der Fürsorge, Vorsorge und Pflege oder ein Nottelefon, Psychotherapie und Seelsorge. Auch Seelsorge ist da ganz wichtig, dass wir da sind für Menschen, die in Not sind. Sie nicht ablehnen, sondern einfach glauben, dass sie zurück zum wahren Leben finden können. Wir dürfen jetzt ein Zeugnis hören von Valentin Kurtin.
Grüezi miteinander und dann auf Hochdeutsch, wurde mir gesagt.
Ja.
Ja, ich durfte letzte Woche mit meiner Ehefrau zusammen auch im Hotel Palladino sein und als dann Beat das erwähnte, dass er den Gottesdienst umstellen muss quasi und dieses Thema bekommen hat, da wusste ich, spürte ich, jetzt bin ich gefragt, zum auch dazu zu stehen, wie es war und wie es ist. Ja, ich darf euch sagen, ich hatte eigentlich eine glückliche Kindheit, war dann auch in der Jungschar, konnte mein Leben Jesus geben. Und trotzdem war dann die Abschlussarbeit von der Berufslehre nicht das Thema Urvertrauen, sondern Urangst. Das habe ich nie vergessen. Und dann ging es gerade auch im Berufsleben Es ging immer irgendwie, aber je älter ich wurde, gegen meinen 50. Geburtstag hin, wurde es immer sozusagen schwieriger. Und ich hatte damals mehr als einen Kranktag jeweils, dass ich einfach sagen musste, ich kann heute nicht kommen, ich habe wieder nicht geschlafen und es geht mir nicht gut. Und so kam es dann, das war dann jetzt gerade ungefähr vor 4 Jahren, im Herbst hat das begonnen, dass sich ein Suizidgedanke bei mir festgesetzt hat. Und ich lebte dann natürlich weiter, aber wenn es um gewisse Dinge ging, um Entscheidungen und so, dann merkte ich immer irgendwie, ja, eigentlich betrifft mich das gar nicht mehr, weil ich bin ja jetzt dann bald nicht mehr hier. Und das war natürlich gerade auch für meine Familie, vor allem für meine Ehefrau, schlimm. Aber zu dieser Zeit konnte oder wollte ich mir noch nicht richtig helfen lassen. Und es kam dann leider so weit, dass ich zu einem Hochhaus ging, das mir bekannt war, und da ganz nach oben gestiegen bin, so weit wie es nur ging. Und ja, es war wirklich schlimm. Ich habe gemerkt, dass meine Familie mich versucht, telefonisch zu erreichen, und ich habe nicht reagiert. Habe dann auch schon mal mein Bein über diese Abschrankung gelegt und immer wieder nach unten geschaut. Ich war über mehrere Stunden dort alleine. Und dann war es irgendwie, wie Gott ein Fahrzeug geschickt hat, das unten genau dorthin, wo ich dann gefallen wäre, parkiert hat. Einen gelben Lieferwagen. Und irgendwie mit den Telefonaten der Familie und diesem Auto wurde ich überzeugt, dass das ist jetzt nicht richtig, das kannst du jetzt nicht machen. Das machst du nicht. Das war dann sozusagen wie ein zweiter Geburtstag für mich. Das war dann erst im Frühling 20. Und speziell war dann auch, dieses Hochhaus ist nicht sehr weit entfernt von meiner Small Group, von meinem Hauskreis, von einem Männerhauskreis. Und ich hatte ihnen natürlich schon auch in den letzten Wochen, bevor das passiert ist, erzählt, wie es mir geht. Wir haben auch immer wieder gebetet. Und trotzdem war ich auf diesem Hochhaus. Aber am Tag nach diesem schlimmen Erlebnis war wieder, Gott sei Dank, die Small Group. Und ich war mit ihnen, wir waren alle 6 zusammen, es waren alle da. Und ich konnte ihnen das berichten. Und sie haben wieder mit mir gebetet und wir haben gefeiert, dass das nicht geschehen ist. Und als ich dann nach Hause ging und wieder dieses Hochhaus sah, in vielleicht 1 Kilometer oder 800 Meter Entfernung, da habe ich wirklich gespürt, wie jetzt einfach diese Macht weg ist. Also
Halleluja.
Das Hochhaus, das war noch dort, aber es zog mich überhaupt nicht mehr dorthin. Und gerade auch, was jetzt vorher Beat noch gesagt hat, ich durfte das erleben. Mir wurde sogar geschenkt, dass ich einen gläubigen Psychologen bekam, einen gläubigen Psychiater. Und natürlich auch hier in der Hausarmee war ich auch zum Gebet. Und das möchte ich einfach proklamieren. Und es war dann nicht einfach wieder in den Alltag zu kommen von 50% zu 80% Arbeit, 100%. Aber wenn ich jeweils mit dem Fahrrad wieder gehen konnte, fahren konnte, dann ist mir ein anderer Vers aus diesem Psalm 23, der schon gesagt wurde. Einfach, ich habe dann jeweils gehört und gebetet, wenn ich der Glatt entlang fahre, diesen Schlaufen, diesen Kurven. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Um seines Namens willen. Und dann konnte ich diesen Weg gehen. Und ja, eben seit ungefähr 3 Jahren darf ich wieder 100% arbeiten. Halleluja.
Amen.
Amen.
Wir kommen zu den Abschlussgedanken. Auch gläubige Menschen gehen manchmal durch tiefe Entmutigung, Verzweiflung oder psychische Krankheit. Gott heißt Selbstmord nicht gut, sieht aber auch das Herz jedes Menschen und weiß, welche Glaubenseinstellung dieser Mensch in Zeiten psychischer Gesundheit hatte. Wenn es um unser Lebensende geht, dürfen wir Gott vertrauen, dass er den Zeitpunkt dafür besser auswählen kann als wir. Gott ist derjenige, der das Leben gibt und es erhält. Er soll auch bestimmen, wann unser Leben zu Ende ist und nicht wir selbst. Wir dürfen aber die feste Zuversicht gewinnen, dass unser Herr Jesus noch etwas mit unserem Leben vorhat und uns einen neuen und tiefen Lebenssinn schenken möchte. Wir sind hier in unserem Heilsame-Korps eine Rettungsstation und wir wollen niemanden verurteilen, welcher einen Selbstmordversuch hinter sich hat oder unter Selbstmordgedanken leidet. Wir wollen auch Angehörige, welche in ihrer Familie Selbstmord erlebt haben, nie ablehnen oder schief ansehen. Wir sind gerne für Gespräche bereit. Man darf sich auch für Seelsorge anmelden über unser Seelsorgezentrum Hesekiel. Karten liegen hier auch auf, die man mitnehmen kann oder sie ausfüllen kann und draußen in den weißen Briefkasten schieben kann. Jetzt dürfen wir noch ein Zeugnis von Christa Harry hören. Auch sie wird ihre persönlichen Erfahrungen uns mitteilen. Vielen Dank.
Wir haben vorhin gesungen, allein durch Gnade stehe ich hier. Und das darf ich wirklich bezeugen über meinem Leben, dass ich allein aus Gottes Gnade hier stehe und möchte dieses Zeugnis auch zu seiner Ehre weitergeben. Ich war im Palatina diese Woche und als Beat von diesem Vorhaben heute erzählte, ja, wurde ich einfach angesprochen durch den Heiligen Geist, dass es dran wäre, auch etwas zu sagen. Es ist nicht nur einfach, über dieses Thema zu sprechen, aber ich möchte es probieren.
Halleluja.
Mit seiner Hilfe. Ich weiß, Jesus ist auf diese Erde gekommen, um die Werke des Teufels und der Finsternis zu durchbrechen, und er hat sie durchbrochen. Darum kam er auf diese Erde, auch für jedes von uns hier. Und da ist eine Kraft und eine Macht, die uns hält, auch in den dunkelsten Stunden. Und es gibt sie, ich habe sie erlebt, es gibt sie bei Hunderten von Menschen und auch bei uns Gläubigen. Und mir ist es so ein Anliegen, dass das Thema nicht tabu ist, sondern dass es offengelegt wird, weil vieles ist im Verborgenen, im Verschwiegenen. Man darf vielleicht nicht über das sprechen. Es könnte ja schief auskommen oder man wird vielleicht mit Bibelsprüchen bedeckt und kommt dann gleichwohl nicht weiter. Und ich glaube einfach, wenn wir den Mut haben, und ich möchte jedes ermutigen, einfach darüber zu sprechen, gleichwohl, sei es beim Arzt, beim Freunden, im Gebetsgruppe, gebt eure tiefsten Gedanken, so schlimm sie auch noch sind, bekannt. Es ist wirklich Hilfe da. Gott führt, wie auch immer, zu den richtigen Personen, zu den richtigen Leuten, wie er will. Bei ihm ist nichts unmöglich. Zu mir, ich habe mein Leben in der 8. Klasse Jesus übergeben, aber hatte öfters komische Gedanken. Damals wusste ich noch nicht, was das für Gedanken waren. es waren Angstgedanken, es könnte etwas passieren. Und mit 22 Jahren war ich in Australien und hatte dort einen Autounfall. Kurz danach war plötzlich mein Leben nicht mehr dasselbe wie vorher. Ich war nicht mehr mich selber, ich wurde so überschüttet von Zwangsgedanken. Ich konnte mich nicht mehr aushalten, es war nur noch ein Überleben dort in diesem Australien. Ich dachte an Hiob, die las diese Stelle in der Bibel, der war verzweifelt und ja, war so auch unten und gleichwohl hat er sein Vertrauen an Gott nicht abgegeben. Ich wusste bei ihm, es kam auch wieder anders. Aber ich war in einer Riesennot, also es war wirklich sehr schlimm. Schlussendlich bin ich alleine zurück irgendwie in die Schweiz gekommen, war alleine geflogen und da waren auch Wunder passiert, dass ich überhaupt wieder zurückkam, weil ich war so in einem verrückten Zustand und kam dann zu Hause irgendwann in das Spital nach Thun, also auf die psychiatrische Abteilung für Hilfe zu, für ein Gespräch und dort sagten sie mir, dass ich unter Zwangsgedanken leide. Und dann dachte ich, ah, jetzt habe ich mal eine Antwort, was da überhaupt mit mir abgeht. Und von dort an bis zum heutigen Tag erlebte ich wirklich viele Hochs und Tiefs. Ich verbrachte auch Klinikbesuche, habe eine Klinik besucht und trotzdem durfte ich eine Familie gründen. Wir haben 3 Töchter. Ich habe ein Großkind. Gott ist wirklich gnädig und er hat mir durch alle Tiefs geholfen. Ich war auch verheiratet und beim zweiten Kind nach der Geburt und nach einem Hausbrand bei uns, wo auch eine Frau das Leben verloren hat und unsere Kühe, die meisten nicht mehr lebten, schreckliche Zeiten, hat es mich plötzlich wieder ganz tief hinuntergezogen. Und ich habe mir wirklich nicht mehr ausgehalten. Es war so schlimm. Und ich weiß, das gibt's. Und ich hatte so viele Selbstmordgedanken, weil es wirklich zu schwer war. Ich bin am Morgen aufgewacht und wusste nicht, wie ich den Abend überleben soll. Also, es war wirklich nur noch der Wunsch zu sterben, dann hat man endlich Ruhe. Und ich durfte viel Seelsorge in Anspruch nehmen, sehr viele Therapiegespräche, auch Medikamente. Und kam dann langsam nach dieser schlimmen Zeit, vor allem im Jahr 10 bis 14, 15 oder 3-4 Jahre praktisch nichts mehr gelaufen ist bei mir, kam langsam wieder Licht in mein Leben, wieder Kraft, Ruhe. Und ich ging dann einmal an ein Frauenwochenende und dort war eine Predigerin, die rufte auf, dass alle Frauen, die so schwere Gedanken haben, nach vorne kommen sollen. Und ich bin auch gegangen, war nicht die Einzige. Es hat mich wirklich erstaunt, es kamen ganz viele. Und von diesem Moment an, denke ich, hat Gott wirklich dieser Todesgedanke, die Selbstmordgedanken weggenommen. Ich leide heute überhaupt nicht mehr unter diesen Gedanken. Ich freue mich jeden Tag, darf ich leben? Ich habe Lebensfreude und ich sage Jesus, ich will leben. Er ist meine Stütze und Hilfe und ich darf so viel Gutes wieder erleben. Ja.
Amen. Zum Abschluss dieser Predigt, bevor wir dann noch ein Abschlusszeugnis hören, nochmals den ermutigenden Text für alle Entmutigten über Elia. Allein wanderte er, Elia, einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich nieder unter einem Gisternstrauch und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben, irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren, warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Ria sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. «Steh auf, Elia, und iss!», befahl er ihm noch einmal. «Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt.» Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. 1. Könige 19, 4 bis 8. Und jetzt dürfen wir noch ein Zeugnis hören von Nathalie.
Hallo zusammen. In meiner Geschichte bin ich diese, die Todessehnsucht hatte, sondern es war mein Freund. Im Jahr 1993, war ich genau mal 26 Jahre alt, da hatte ich einen Freund und der hatte Todessehnsucht. Immer wieder war ich da und habe ihm zugesprochen und immer gehofft, dass er es sicher schaffen wird. Und eines Morgens, da ging ich weg, wir wohnten nicht zusammen, ich wohnte noch zu Hause bei meinen Eltern, da ging ich weg und er wusste, dass ich um 4 wieder zurück bin. Um 4 kam ich zurück, er öffnete mir die Tür nicht mehr und ich habe ihn dann tot in der Stube gefunden. Auf dem Sofa, er hatte sich erschossen. Ich ging dann, ich war sehr komplett orientierungslos. Ich habe nur noch Italienisch gesprochen, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht Italienisch kann. Ich ging dann zu den Nachbarn und ich war komplett hinüber. Es brauchte etwas Zeit. Ich war Christ, aber ich war nicht, ein geborener Christ, wiedergeboren, sondern einfach ein Christ, der nicht so lebte. Also ging ich nach Hause. Es vergingen einige Jahre. Dann 3 Jahre später, habe ich meinen Mann kennengelernt. Wir haben geheiratet. Wir haben 2 Kinder. Zuerst kam die eine Tochter auf die Welt und dann die andere Tochter. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr große Verlustängste hatte. Immer wenn Thomas weg war, hatte ich extrem viel Angst um ihn. Und egal was ich machte, ich habe gebetet, ich habe alles gemacht. Ich konnte fast nicht sein. Zusammen haben wir dann entschieden, wir gehen mal in die Heilsarmee zu Beat. Wir hatten Beat und die Heilsarmee noch nicht gekannt. Also sind wir zusammen, wollten wir einfach das eine Generaldurchsage machen. Und ich, vor allem mit meiner Verlustangst, die ich damals hatte, gingen wir zu Beat und Beat schaute mich an und fragte mich, hast du mit dem Tod mal zu tun gehabt? Ich war komplett erstaunt, ich sowieso weiß er das. Und dann sagt er zu mir, du musst jetzt nicht erschrecken, aber er ist bei dir. Das heißt, der Totengeist ist mit mir mitgekommen. All die Jahre hatte ich den dabei und er hat mir diese Angst zugeflößt. Ich war recht schockiert, denn ich war mir sicher, er ist nicht mehr da. Also haben wir zusammen das Lossagegebet gemacht und ich spürte einen starken Schmerz hier. Und ich spürte, wie es wegging. Es war extrem komisch, aber es war so schmerzhaft. Und ich wusste, es war weg. Also nach diesem Generalaussagegebet war ich wie auf Wolke 7, flog ich aus dieser Heilsarmee raus. Es war sehr befreiend. Danke.
Amen. Für alle, die hier da sind und leiden vielleicht auch unter Selbstmordgedanken oder per Livestream das hören oder sonst irgendwie in großer Not sind, möchte ich jetzt einfach ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du das Leben selber bist. Du bist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Du bist unser Herr und König, unser Heiland. Und du weißt um all diejenigen, die jetzt da sind oder unterwegs oder zu Hause, die trübe Gedanken haben, Selbstmordgedanken, schwere Gedanken, begegne ihnen. Begegne ihnen. Tröste sie. Berühre sie. Heile sie. Stärke sie. Und ich darf euch zusprechen, dass unser Herr dein Hirte ist. Er sorgt sich um dich. Er kennt dich und er liebt dich. Vertraue ihm. Lob, Preis und Dank. Amen. Amen. Amen.